Deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann. Wie kann man es besser ausdrücken? Und wir befinden uns jetzt noch ein paar Wochen im Jahr 2021, dem Jahr der Barmherzigkeit. Warum Jahr der Barmherzigkeit? Weil die Jahreslosung sagt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Letzte Woche ging es in der Predigt um die Barmherzigkeit, die von Gott auskommt. Dass er immer wieder selbst Möglichkeiten für uns geschaffen hat, dass wir ihn erkennen oder sehen, ein Stück von ihm begreifen können. Da, wo es von unserer Seite aus irgendwelche Dinge gab, die das verhinderten, hat Gott immer wieder selber Wege gesucht. Und schlussendlich in der Person seines eigenen Sohnes die Möglichkeit geschaffen, dass wir uns sogar in seiner Nähe aufhalten können, vor ihm bestehen können. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Das Lied drückt es aus. Das ist die eine Seite der Barmherzigkeit. Aber die Jahreslosung sagt ja auch, dass die Barmherzigkeit zwei Seiten hat. Sie hat Auswirkungen auf uns, hat Auswirkungen darauf, dass auch wir gefragt sind. Wir sollen auch Auswirkungen an unserem Verhalten, an unseren Ansichten, in unserem Leben darüber nachdenken und sie anpassen. Seid barmherzig, man könnte auch sagen, nicht wie, sondern weil ihr Barmherzigkeit erfahren habt. Weil ihr das erfahren habt, seid barmherzig. Darum soll es heute gehen, um diese andere Seite der Barmherzigkeit, die von uns ausgeht, wo wir gefragt sind. Und mancher hat sich vielleicht schon gedacht, was soll denn dieser merkwürdige Zettel mit so einem kurzen roten Band? Den braucht ihr jetzt gleich. Nicht unbedingt den Zettel, aber dieses Band. Auch zu Hause, die den Gottesdienst jetzt live oder später ansehen, die können sich jetzt auch ein kurzes Band nehmen oder zur Hand nehmen und mitmachen. Denn es gibt gleich zwei Aufgaben von mir. Aber keine Angst, es ist alles ganz anonym und auch datenschutzkonform. Keiner muss irgendwas offen preisgeben. Denn die erste Frage, die ich euch stellen möchte, ist, wie oft wurde dir schon vergeben? Wie oft wurde dir schon vergeben? Und für jedes Mal, das dir einfällt, machst du einen Knoten in dieses Band, aber bitte nicht zu fest. Das ist die erste Aufgabe. Wie oft wurde dir schon vergeben? Und dann immer einen kleinen Knoten in dieses Band. Wer schon so weit ist und alles eingeknotet hat, was ihm eingefallen ist, der darf jetzt zur zweiten Aufgabe übergehen. Und für jedes Mal, wo du etwas jemandem vergeben hast, wieder einen Knoten aus diesem Faden rausmachen. Da, wo dir etwas einfällt, wo du jemandem vergeben hast, wieder einen Knoten aus diesem Faden rausnehmen. Wie sieht denn euer Faden jetzt aus? Sind alle Knoten raus? Sind mehr dazugekommen? Oder wie sieht er jetzt aus? Das müsst ihr gar nicht beantworten. Das ist ganz für euch persönlich, was ihr gemacht habt. Aber ich möchte daran gerne anknüpfen, an diesen Knoten, die ihr gemacht habt. Mit einem Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Und ich lese dazu dieses Gleichnis und die Begebenheit drumherum, warum Jesus es erzählt hat. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte ihn, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder oder meiner Schwester vergeben, wenn sie mir Unrecht tun? Ist 7-mal genug? Nein, antwortete Jesus, nicht nur 7-mal, sondern 77-mal. Denn mit Gottes himmlischen Reich ist es wie mit einem König, der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Als erstes wurde ein Mann vor den König gebracht, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Aber er konnte diese Schuld nicht bezahlen. Deshalb wollte der König ihn, seine Frau, seine Kinder und seinen gesamten Besitz verkaufen lassen, um wenigstens einen Teil seines Geldes zurückzubekommen. Doch der Mann fiel vor dem König nieder und flehte ihn an: Hab noch etwas Geduld. Ich will ja alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid. Er gab ihn frei und erließ ihm seine Schulden. Kaum war der Mann frei, traf er einen anderen Verwalter, der ihm einen vergleichsweise kleinen Betrag schuldete. Er packte und würgte ihn und schrie: Bezahl endlich deine Schulden. Da fiel der andere vor ihm nieder und bettelte: Hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Aber der Verwalter wollte davon nichts wissen und ließ ihn ins Gefängnis werfen. Und er sollte erst dann wieder freigelassen werden, wenn er alles bezahlt hätte. Als nun die anderen Verwalter sahen, was sich da ereignet hatte, waren sie empört. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ der König den Verwalter zu sich kommen und sagte: Was bist du doch für ein boshafter Mensch? Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du da nicht auch mit einem anderen Verwalter Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir? Zornig übergab der Herr ihn den Folterknechten und sie sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine Schulden zurückgezahlt hätte. Auf die gleiche Art wird mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder oder seiner Schwester nicht von ganzem Herzen vergibt. Soweit das Gleichnis und das, was drumherum von Jesus gesagt wurde, wie es ausgelegt wurde. Petrus stellt diese Frage, die auf dem Zettel steht: Wie oft? Wenn ich es nicht genau wüsste, dann könnte ich im ersten Moment annehmen, Petrus könnte auch Deutscher gewesen sein. Wie oft? Was muss ich tun? Was ist gesetzt? Was kann ich abhaken, damit ich ein gewisses Ziel erreiche? Wie viele Formulare muss ich ausfüllen oder wie viele Kreuzchen muss ich machen, damit ich genau das Minimum oder das Muss abgleichen kann? Und gleichzeitig will Petrus ja auch sicher sein. Das, was ich zu tun habe, das möchte ich gern wissen, damit ich auf der sicheren Seite bin. Jesus, was ist denn jetzt das, was mich in Sicherheit bringt? Ich weiß nicht, vielleicht möchte Petrus aber auch nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig machen, sondern genau das Maß, was gemacht werden muss. Nichts darüber hinaus. Vieles könnte dahinter stecken. Herr, wie oft muss ich jemanden vergeben? Muss ich? Bin ich gezwungen von dir? So klingt das ein bisschen. Wie oft muss ich jemanden vergeben, dass du für mich eintrittst oder dein Vater im Himmel mir auch vergibt? Was muss ich dafür tun? Petrus fragt also nach dem, was in der Schule, würde man sagen, gerade ausreichend ist. Der sich auf eine Arbeit oder die auf eine Arbeit sich vorbereiten, sagen: Was muss ich denn lernen, damit ich noch eine 4 kriege, um nicht durchzufallen? Was ist das Minimum also, sodass ich noch das gerade so erreiche? Aber da geht Jesus noch viel weiter und übersteigt das um ein Vielfaches, das, was Petrus ihm als Angebot macht. Er bringt ja das Angebot gleich selber mit. Wie oft muss ich? Ist 7-mal ausreichend? Also er bringt ja Jesus auch gleich das Angebot mit vor und trägt es ihm vor. Wann muss man aufhören? Wann kann man anfangen? Und wann darf man aufhören mit dem Vergeben? Ist Vergebung sowas wie eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung? Dass man dann irgendwann sagen kann: Jetzt ist aber auch genug. Jetzt habe ich mein Soll erfüllt und jetzt beginnt die Beschränkung. Jetzt muss ich nicht mehr weiter vergeben. Es ist ja nicht ganz einfach mit dem Vergeben. Das ist, glaube ich, allen klar. Es gibt das, ja, im privaten Bereich, im gemeindlichen Bereich, im beruflichen Umfeld. Überall da kann es immer wieder dazu kommen, dass man auch dem anderen mal wieder vergeben muss. Ganz oft lädt sich aber ja auch eins nach dem anderen auf, so wie ein Schuldenberg, so wie das ja auch Jesus hier in dem Gleichnis andeutet. Es häuft sich an und häuft sich an. Vielleicht gar nicht die einmalig schwerwiegende Schuld, die auf sich geladen wird, sondern das immer wieder, wie es am Anfang gesagt wurde, vielleicht dem anderen nicht oft genug gesagt zu haben, dass man ihn liebt. Vielleicht nie. Und es türmt sich und türmt sich auf und türmt sich auf und irgendwann platzt dann die ganze Bombe, die vielleicht vorher hätte viel einfacher aus dem Weg geschafft werden können. Jesus sagt in seinem Beispiel, das, was da zurückgezahlt werden soll, was er in seinem Gleichnis sagt, das ist eigentlich unmöglich. Er spricht hier also eine Schuld an, die niemand begleichen kann, die nicht bereinigt werden kann. Dieser Millionenbetrag, da gibt es unterschiedliche Ausrechnungen, die Menschen angestellt haben. 200 Millionen Dollar oder 170 Millionen Euro könnten das gewesen sein. Der Betrag ist eigentlich völlig irrelevant. Jesus will damit deutlich machen, dieser Mensch könnte von sich aus das gar nicht alleine schaffen. Und diese Schuld erdrückt ihn. Schuldenlast, das wird ja auch so oft gesagt, kann einen Menschen erdrücken, wenn man immer dieses Geld im Nacken hat, dass man anderen schuldig ist. Und in Jesus' Beispielgeschichten, in seinen Gleichnissen, finde ich das immer so toll gemacht, dass man so viel entdecken kann. Dieser Knecht, der von Schulden belastet ist, kommt ja auch so, wie er sich innerlich fühlt, äußerlich vor seinem Herrn an, nämlich niedergedrückt, runtergedrückt, niedergeschlagen, sodass er fast gar nicht zu ihm aufsehen kann, dass er vor ihm liegt, auf Knien, vielleicht oder wahrscheinlich mit dem Kopf gesenkt, weil er weiß, diese Schuld, die liegt jetzt bei mir und nur er kann sie mir vergeben. Und dann passiert das, wo ich stutze bei diesem Gleichnis. Denn die Frage geht nicht darum, Herr, bitte erlasse mir meine Schulden, sondern er fragt danach, bitte habe Geduld, gib mir Zeit, ich brauche Zeit, ich schaffe das, ich werde das hinkriegen. Was objektiv und von außen gesehen absolut unmöglich ist, sagt dieser Mensch doch noch, ich werde das schaffen. Ich schaffe das, dir das zurückzuzahlen. Eine ziemliche Fehleinschätzung. Und der König im Gleichnis, der weiß das. Er weiß es besser. Zeit wird dir nicht helfen. Du wirst alles versuchen können. Du kannst noch so gut sein, noch so viel arbeiten, noch so viele Stunden nicht schlafen und dafür Geld verdienen, aber schaffen wirst du es nicht. Geduld ist da nicht erforderlich. Es geht nicht um Zeit, sondern eher um einen Zeitpunkt. Den Zeitpunkt des Neuanfangs. Den Schlussstrich, den Schuldenschnitt, wie es ja heutzutage so schön immer heißt. Diesen Schnitt zu machen. Im Alten Testament gibt es einen Propheten, der heißt Hosea. Und der beschreibt, wie es Gott mit seiner Barmherzigkeit geht. Und er beschreibt es so, dass sich, wenn Gott einen Menschen vor sich hat, der von Schuld so niedergedrückt ist wie dieser Knecht in diesem Gleichnis, dass sich das Herz im Leibe umdreht bei Gott. Ganz konkret steht da in Hosea 11, nein, mein Herz wendet sich gegen mich. Ich kann es nicht. Ich habe Mitleid mit dir. So geht es Gott, wenn ein Mensch zu ihm kommt, von Schulden gedrückt, dass ihm sich das Herz im Leib umdreht. Und er vergibt. Und Jesus macht das auch nochmal deutlich. Er vergibt diesem Menschen seine Schuld und sagt, Es ist jetzt weg. Du kannst wieder erhobenen Hauptes aufstehen und einen Neuanfang wagen. Und das tut er auch. Die Zukunft ist von Verbindlichkeiten befreit. Der Mann kann wieder ganz frei mit seiner Familie leben. Und wie schön das ist, denke ich auch, kennt ihr alle, wenn man Vergebung zugesprochen bekommen hat. Wenn man gesagt hat, es tut mir leid, und der andere sagt, es ist in Ordnung, ich vergebe dir. So fühlt sich dieser Knecht auch erstmal. Er ist befreit. Er kann gehen und er kann neu durchstarten. Und dann passiert aber das, was wirklich traurig ist, dass jemand, der das erfahren hat, dass man selber befreit wird, einem anderen die Freiheit nicht zugestehen will. Er will nicht geduldig sein. Er will nicht barmherzig sein. Eine ganz bewusste Entscheidung. Er hätte anders entscheiden können. Eigentlich hat er doch recht. Er hat doch auch das Recht, weil ihm dieser Mensch was schuldet, zu sagen, du musst diese Schuld aber auch begleichen. Ja, er hat recht. Und trotzdem handelt er ungerecht. Auch das kann man beides in einem Satz sein. Recht haben, aber ungerecht handeln. Und er bemerkt diesen Widerspruch nicht. Die zwischen dem, was er gerade erlebt hat, dass er Barmherzigkeit erfahren hat und dass er nun unbarmherzig ist. Das merkt er überhaupt nicht. Er ist hart, unverbesserlich, uneinsichtig und was man noch alles sagen könnte. Und diese Gleichung stellt ihm dann auch der König nochmal auf. Hättest du nicht auch Erbarmen haben sollen über deinen Mitknecht, so wie ich mich über dich erbarmt habe? Jetzt eröffnet auch der König die Quittung. Immerhin, im Hintergrund gibt es den Hoffnungsschimmer des Erbarmens, auch bei dem, der unbarmherzig war. Denn die Frau und die Kinder sind nicht von der Schuldhaft betroffen. Nur der Knecht, der unbarmherzig war. Petrus ist der, der es genau wissen will. Was muss ich tun, was muss ich nicht tun? Er will eine Zahl wissen. Mit einem klaren Ja oder einem klaren Nein. Mit dem kann man doch umgehen. Das wäre doch das Einfachste. Und dann hört er dieses Gleichnis von Jesus, in dem es nicht um eine Zahl, nicht um ein klares Ja oder ein klares Nein geht, sondern es geht um die Person, um die Haltung, um die Barmherzigkeit. Und darum geht es ja auch bei uns, um meine Haltung, um deine Haltung. Dass Vergebung nicht nach Häufigkeit oder der Höhe der Schuld bemessen werden soll, so fordert uns Jesus auf. Auf die gleiche Art wird mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder oder seiner Schwester nicht von ganzem Herzen vergibt. Das ist das, was Jesus ihm weitergibt. Dass das aber auch bei uns noch ganz genauso ist, diese Widersprüche zwischen erfahrender und zu schenkender Barmherzigkeit. Dem Widerspruch von der Vergebung, von der wir alle leben, dass wir zum Kreuz kommen können und durch die wir frei in die Zukunft gehen dürfen, und der Vergebung, die wir anderen vielleicht verweigern. Und ich fand einen schönen Satz, der dazu schön zu passt. Denn manchmal kommt ja dieser Widerspruch, wie kann ich denn dem anderen vergeben? Er hat es doch überhaupt nicht verdient. Da ist keine Einsicht, da ist kein Herzensanliegen, das auch wirklich zu bereinigen. Wie soll ich denn dann dem anderen vergeben, wenn er überhaupt nicht die Bereitschaft zeigt? Und da fand ich den Satz so schön, vergib anderen nicht, weil sie Vergebung verdienen, sondern weil Gott Vergebung verdient. Und du den Frieden, der daraus entsteht. Vergib anderen nicht, weil sie Vergebung verdienen, sondern weil Gott Vergebung verdient und du den Frieden. Amen.